Liebe Hörer von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol, mein Name ist Monika Barget. Ich begrüße Sie heute zu unserer Katechismusreihe. Das Thema der heutigen Sendung ist, welche Hoffnung dürfen wir als Christen mit der Wiederkunft Christi verbinden? Die Wiederkunft Christi ist vielleicht etwas, was Angst macht. Der Gedanke an das Weltgericht wird in vielen Actionfilmen dramatisch ausgebreitet. Hoffnung dürfen wir Christen aber darauf haben, dass mit dem Ende der Welt nicht alles aus ist, sondern dass Christus einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird. Mehr dazu finden Sie zum Beispiel auch im Katechismus der katholischen Kirche, der über das letzte Gericht und die Hoffnung auf den neuen Himmel und die neue Erde ab Seite 296 in der Ausgabe von 2003 Bescheid gibt. Die Nummern 1038 bis 1050 wollen wir deshalb in der heutigen Sendung auch genauer mit einem erfahrenen Theologen betrachten. Zu Gast in dieser Sendung ist Professor Anton Ziegenhaus aus Augsburg. Er hatte lange Zeit den Lehrstuhl für Dogmatik an der Universität in Augsburg inne und kann uns deshalb mehr Bescheid geben über die Lehre der Kirche und die Aussagen des Katechismus über die letzten Dinge. Grüß Gott und willkommen zu dieser Sendung, Professor Ziegenhaus.
Grüß Gott, Frau Barget. Meine sehr verehrten Damen und Herren, welche Hoffnung dürfen wir als Christen mit der Wiederkunft Christi verbinden? Nun, da stellt sich die Frage, was bedeutet denn die Wiederkunft Christi? Es ist in der Bibel der Tag der Offenbarung der Herrlichkeit Jesu Christi. Also Jesus Christus wird sich in seiner ganzen Schönheit und Herrlichkeit zeigen. Sein erstes Kommen war ein Kommen in Erniedrigung, wie es der Apostel Paulus ausdrückt, der Entäußerung. Er wurde gekreuzigt. Sein zweites Kommen ist ein Kommen in Herrlichkeit. In der Bibel wird dieses Kommen oft ausgedrückt mit dem Wort der Tag des Herrn. So 1 Thessalonicher 5,2, 2 Thessalonicher 2,2. Oder es ist die Rede vom Tag unseres Herrn. 1 Korinther 1,8, 2 Korinther 1,14. Oder der Tag wird genannt der Tag Christi. Im Philipperbrief 1,10, 2,16 oder einfach schlichte der Tag, 1 Korinther 3,19, Römer 2,16 und andere Stellen. Es ist der Tag der Ankunft Christi, Ankunft Parousia gemeint. An anderen Stellen wird diese Wiederkunft umschrieben mit Offenbarung, so in der Apokalypse des Johannes und auch in einigen Briefen des Apostels Paulus, wovon der Epiphanie die Rede ist, von der Erscheinung. Also Jesus offenbart sich als der, der eigentlich ist. Es ist ein Tag der Hoffnung. In den Adventssonntagen, meistens am ersten Adventssonntag, wird die Wiederkunft Christi geschildert, indem auf die Bedrängnisse dieser Zeit hingewiesen wird. Die Zeichen am Himmel werden Angst und Bestürzung bei den Menschen hervorrufen, denn die Sterne werden von den Himmel fallen, die Sonne wird sie verfinstern. Da haben wir doch Angst. Aber wenn wir dann das Evangelium genau hören und uns von diesen beängstigenden Worten nicht zu sehr in Anspruch nehmen lassen, dann werden wir hören, dass es heißt, wenn das geschieht, dann erhebt euer Haupt, denn es naht eure Erlösung. Worin besteht nun dieses Kommen Christi und die Erlösung? Sie besteht darin, dass Jesus seine Herrlichkeit zeigt. Und Zeichen seiner Herrlichkeit, seiner Macht, sind nun einmal die Auferweckung der Toten am jüngsten Tag, am letzten Tag, am Tag des Herrn. Diese Auferweckung besagt die Vereinigung der Seele, der unsterblichen Seele, mit dem Leib. Der Leib, der im Tod und nach dem Tod zerfällt, ist aber nichts Unwesentliches, sodass man ihn weglassen könnte, sondern der Leib gehört zum Wesen des Menschen. Der Mensch ist zwar ausgezeichnet durch die Geistseele, aber diese Geistseele ist verwiesen auf den Leib und wir können uns Geistiges nur vorstellen mit Hilfe leiblicher Vorstellungen. Ein Beispiel dafür. Wenn wir etwas begreifen oder von einem Begriff sprechen, so ist das Wort Begriff, das also etwas sehr Geistiges ist, genommen von unserer Hand, wo wir mit Finger und Daumen etwas begreifen oder umgreifen. Also das Geistige ist von einem bildlichen Geschehen hergeleitet. Oder das deutsche Wort Geist ist auch eine Vergeistigung von leiblichen Vorstellungen, denn rein Geistiges können wir nicht denken. So kommt Geistiges von Gischt, also von dem sich zerstäubenden Wasser, das vom Felsen herunterstürzt. Oder im Lateinischen spricht man von Spiritus, im Griechischen von Pneuma. Da ist gemeint der Atem. Der Atem ist auch etwas nicht Greifbares, sozusagen nahe dem Geistigen, aber er ist nichts Geistiges. Denn wenn wir einatmen, so dehnt sich unser Brustkorb. Wenn wir ausatmen, geht dieser Brustkorb wieder zurück und wird kleiner. So kann der Mensch nicht nur geistig verstanden werden. Sein Denken, alle seine Begriffe sind sinnenhaft, das heißt von bildlichen Bildern hergeleitet. Nun wird gesagt, dass die Geistseele sich wieder mit dem Leib verbindet. Das wäre die Auferstehung. Aber da stellen sich viele Probleme, denn der Leib ist ja in der Regel zerfallen. Und man kann annehmen, dass bei den meisten Menschen vom Leib nichts mehr übrig geblieben ist am jüngsten Tag. Mit welchem Leib verbindet sich also die Geistseele? Die Geistseele, die unsterblich ist. Man sagt in der Theologie so, obwohl ich gleich hier vermerken will, dass wir auch über das Wie wenig wissen. Aber man sagt in der Theologie, es sucht sich die Geistseele Materieteile, also die Teile, die sie braucht, damit sie nun wieder einen Körper hat und einen Leib nun mit einem Leib leben kann. Die Geistseele sucht sich also die Materieteile. Und das können beliebige Materieteile sein. Also lassen Sie mich mal das so einfach ausdrücken, Materieteile, die eben gerade da sind. Oder ich könnte sogar sagen, die herumliegen. Materieteile, die nun so verarbeitet werden, dass sie zu dieser Geistseele passen. Nun stellen sich da allerdings einige Probleme. Manche sagen, Es wäre dann überhaupt keine Identität des Leibes gegeben. Also wir würden nur weiterleben über die Geistseele, die sozusagen bei allem Wechsel das Ich die personale Identität wahrt. Und der Leib ist unwichtig. Das stimmt nicht ganz. Denn der Leib, der nicht unwichtig ist, dieser Leib wird ja nicht seine Identität bewahren durch die Selbigkeit der materiellen Elemente. Das heißt, die Knochen, die jetzt mein irdischer Leib hat, die müssen nicht in die Auferstehung eingehen. Es muss ein Leib sein. Aber wenn nun Gott in seiner Vorsehung einen Leib bewahrt vor der Verwesung, dann wird dieser Leib, so darf man annehmen, in die Auferstehung eingehen. Also die Auferstehung geht nicht an dem vorbei, was vom irdischen Leib noch erhalten ist. Ein Beispiel. Sie kennen Bernadette Soubirous, die heilig gesprochene Seherin von Lourdes. In Nevers ist sie begraben und ihr Leib ist unverwest. Man darf nun annehmen, dass der liebe Gott nicht den Leib der Bernadette bis zum jüngsten Tag unverweslich erhalten wird, um ihn dann am jüngsten Tag zerfallen zu lassen. Mit anderen Worten, der Leib wird verklärt werden und wird so als Auferstandener am ewigen Leben teilnehmen. Wie auch bei Christus das Grab leer wurde und er mit den Wundmalen sich den Jüngern gezeigt hat, eine leibliche Identität besteht also, so wird auch bei der Auferstehung das, was vom irdischen Leib erhalten geblieben ist, erhalten bleiben und in die Auferstehung eingehen. So ist der Mensch vollendet, die Geistseele sucht sich die Materieteile zusammen, was aber noch erhalten ist vom irdischen Leib, wird bei der Auferstehung berücksichtigt. Der Mensch, wenn er vollendet sein soll, muss Leib und Seele haben. Ein weiteres Problem. In der Schrift ist nicht allzu oft, aber dann doch gelegentlich vom neuen Himmel und von der neuen Erde die Rede. Denn der Mensch, wenn er ein leibliches Wesen ist, ist irgendwie verwiesen auf diese äußere Welt, den ganzen Kosmos. Der Mensch hat eine Schicksalsgemeinschaft mit dem Kosmos. Im Alten Testament wird das zum Ausdruck gebracht an einigen Stellen des Buches Genesis, Genesis 3, 17 und 5, 29, wo davon die Rede ist, dass über die Erde nach dem Sündenfall ein Fluch besteht. Das heißt, die ganze Welt nimmt teil an den Folgen der Sünde und ist betroffen. Diese Zusammenhänge werden von Apostel Paulus deutlicher herausgestellt. So schreibt er in Römerbrief 8. Kapitel wörtlich: Die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen. Auch die Schöpfung soll von der Sklaverei und Verlorenheit befreit werden zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis zum heutigen Tag seufzt und in Geburtswehen liegt. Wir warten darauf, dass wir mit der Erlösung unseres Leibes als Söhne offenbar werden. Also der ganze Mensch wird erlöst mit dem Leib und in dieses Erlösungsgeschehen wird auch dann die gesamte Schöpfung einbezogen, von der es heißt, dass sie seufzt und in Geburtswehen liegt. Auch die ganze Schöpfung soll eine neu werden. Diese Vorstellung von der Erschaffung, vom Werden eines neuen Himmels und einer neuen Erde, diese Vorstellung von der Schicksalsgemeinschaft, können wir uns heute eigentlich ganz gut vorstellen, wenn wir die ganzen Umweltprobleme bedenken. Die zerstörte Umwelt ist ja eine Folge der menschlichen Grausamkeit seines Egoismus, der die Dinge einfach für sich ausbeutet und in Anspruch nimmt. So ist die ganze Welt in eine Schicksalsgemeinschaft mit dem Menschen verbunden, im Negativen, auch im Positiven. So zeigt sich also die Wiederkunft Christi neben der allgemeinen Auferstehung, der Auferstehung aller Menschen, im Neuwerden, im Neuschaffen des Himmels und der Erde. Aber es gibt noch einen weiteren Punkt. Bei der Wiederkunft offenbart sich Jesus als der Richter der Lebenden und der Toten. Also alle Menschen. Sie kennen die Gerichtsrede, Matthäus 25. Der Menschensohn, heißt es, wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Verehrte Hörerinnen und Hörer, es ist hier in der bekannten Gerichtsrede die Rede vom Kommen Jesu mit den Engeln, mit allen Engeln. Die große Zahl der Engel soll zeigen, wie er eigentlich ist. Er ist wie ein Herrscher mit einer großen Heerschar. Das soll der Verweis auf die Engel sagen. Und er wird sich auf den Thron setzen und dann wird er die Völker richten und wie der Hirte es mit Schafen macht, die einen auf die rechte, die anderen auf die linke Seite verweisen. Wenn wir vom Gericht hören, dann können wir geängstigt werden, Furcht bekommen. Tatsächlich, wir Menschen sind nicht immer gut und unser Verhalten ist vor Gott oft schlecht. Aber man soll das Wort Gericht nicht nur so sehen als Bestrafung, sondern es ist auch eine Belohnung. Eine Belohnung, es wird Friede sein, es wird Freude sein und das Gute, das wir getan haben, das wird auch von Gott vermerkt werden. Deshalb heißt es bei der Gerichtsrede, er wird zu denen auf der rechten Seite sagen, kommt her, ihr Gesegneten des Vaters, ich war hungrig, ihr habt mich gespeist, durstig, ihr habt mich getränkt. Sie kennen ja diese Stelle. Und es wird sich Jesus zeigen als jener, der mit den Armen sich identifiziert. Aber was wir den Guten getan haben, das wird anerkannt. Also es ist nicht nur ein Tag der Strafe, sondern auch der Belohnung. Und Sie können einmal das Neue Testament durchlesen, wo immer wieder auf diese Belohnung verwiesen wird. Selig die Trauernden, sie werden getröstet werden. Selig, wenn ihr jetzt verfolgt und alles Schreckliche erleiden müsst. Ihr werdet euch freuen. Diese Worte der Bergpredigt zeigen auch das Frohe des Gerichtes, das vielen zuteil wird. Und es gibt dann noch Stellen, wo es heißt, wenn ihr jemand einen Becher Wasser gibt, weil er mein Jünger ist, weil er zu mir gehört, es wird nicht umsonst sein. Also auch unsere kleinen Taten werden von Gott bewertet, positiv. Ja, und wie soll man sich nun dieses Leben vorstellen? Es ist sehr schwer, den Himmel zu erklären. Er geht über unsere Begriffe. Wenn man sich ihn erklären will, dann kommt so etwas heraus wie der Münchner im Himmel, der ein ganzes Leben lang Halleluja singen müsste. Und wenn man das hört, empfindet man sehr schnell, das kann nicht Himmel sein, das wäre ja langweilig, das wäre ein Grund davon zu laufen. Aber den Himmel vorstellen. Der Apostel Paulus spricht häufig davon, wir werden beim Herrn sein. Und Jesus sagt auch zum Schächer, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Also es wird etwas Frohes sein. Und im Johannesevangelium wird das so ausgedrückt, ich gehe hin, um euch einen Platz zu bereiten. Wenn ich das getan habe, werde ich wiederkommen und euch holen, damit ihr dort seid, wo ich bin. Also wir werden beim Herrn sein. Wir werden, um das anders zu beschreiben, bei dem sein, zu dem wir täglich beten. Dem wir auch immer wieder ein Leid, etwas Schweres opfern, wo wir ihm zuliebe auf etwas verzichten, wir werden bei dem sein. Man kann sich den Himmel auch so vorstellen. Die Welt ist schön. Das kann man insgesamt sagen. Die Leute gehen ungern aus dieser Welt. Außer sie haben etwa eine ganz schreckliche Krankheit oder ein schwieriges Erlebnis. Irgendwie ist man gern hier. Aber wenn diese Welt schon so schön ist, dass wir ungern aus ihr scheiden, sollte der Schöpfer dieser Welt nicht schöner sein? So können wir uns die Schönheit des Himmels nicht ausmalen, aber wir können uns immer vorstellen, wir sind auf dem Weg zu etwas Großartigem. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ein weiterer Punkt, der mit der Wiederkunft eintritt, ist die Entmachtung des Teufels. Der Teufel hat keine Möglichkeit mehr, uns zu versuchen. Er ist praktisch, wenn ich so sagen darf, arbeitslos geworden. Und er erlebt nur die Sinnlosigkeit seines Lebens und seines Tuns. Die Entmachtung des Teufels, Paulus sagt auch, Gott wird alles in allem sein. Das ist ein weiterer Punkt. Und schließlich, was wir bekommen werden, worauf wir hoffen, das ist ein Geschenk Gottes. Der Himmel ist ein Geschenk des Gottes, der uns liebt. Jetzt könnte jemand sagen, wenn letztlich unsere Zukunft ein Geschenk ist, dann kann ich ja nichts tun, um dieses Geschenk zu erlangen. Ich kann die Hände in den Schoß legen, faul und bequem. Das ist irgendwie der Vorwurf des Marxismus an die Religionen. Der Marxismus sagt, die Rede vom Himmel könnte die Menschen ablenken von ihrem Auftrag, den sie in dieser Welt haben. Und so wäre die Religion ein Opium für das Volk. Also es wirkt, wie wenn jemand jetzt sich irgendeine Droge nimmt und dann meint, er wäre in einer gehobenen Stimmung. In Wirklichkeit ist das alles Einbildung und Täuschung, genau genommen süchtige Krankheit. Diese Vorstellung stimmt aber nicht mit unserer christlichen Sicht des Himmels zusammen und von dem, was Geschenk ist. Denn es wird ja in der Gerichtsrede gesagt, dass wir da all das, was wir dem Armen getan haben, dass wir das Christus tun und dass dieses unser Verhalten gegenüber den Armen entscheidend wird für unser ewiges Leben. Also die Nächsten, von der Nächstenliebe werden wir nicht dispensiert, wenn wir eine große Hoffnung vor uns wissen. Gott wird unsere Freude sein. Und unsere Hoffnung wird uns froh machen und soll uns froh machen schon jetzt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir können uns die Größe Gottes nicht vorstellen und deshalb auch nicht die Größe unserer Gemeinschaft mit Gott. Wir alle kennen das Bild von der Krönung Mariens, wo sie vor der heiligen Dreifaltigkeit kniet und Vater und Sohn, zwischen beiden schwebt der Heilige Geist, wo Vater und Sohn ihr nun die Krone aufs Haupt setzt. Dieses Bild gilt nicht nur der Gottesmutter. Sie ist sicher die ausgezeichnete, die hervorgehobene Christin. Aber dieses Bild gilt für uns alle. Wir werden leben in der Gemeinschaft mit Gott. Wir sind ja getauft und damit übereignet Gott dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und die volle Gemeinschaft mit Leib und Seele wird die Freude des ewigen Lebens sein. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Was die Wiederkunft Christi mit sich bringen wird und warum wir diesem Ereignis als Christen hoffnungsvoll entgegenschauen dürfen, das hörten Sie heute in der Katechismusreihe bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol von Professor Anton Segenaus aus Bubingen bei Augsburg. In seinem Vortrag hat Professor Segenaus deutlich gemacht, dass die Welt in einer Schicksalsgemeinschaft mit den Menschen steht im positiven und im negativen Sinne. Mit der Umgestaltung des Menschen ist auch die Umgestaltung des ganzen Universums verbunden, aber wir dürfen nicht einfach die Hände in den Schoß legen und darauf warten, dass alles neu gemacht wird, sondern wir sollten uns jeden Tag um eine lebenswerte Welt bemühen und Christus nachfolgen. Vielen Dank für Ihren Vortrag, Professor Zegenaus. Noch eine Frage an Sie. Wir haben gehört, dass die Naturkatastrophen, die wir heute erleben, zeigen, dass die Schöpfung in die Sündigkeit des Menschen mit verstrickt ist. Wird es dann am Ende der Welt, wenn Christus wiederkommt, tatsächlich eine zweite Sintflut, Vulkanausbrüche oder Meteoriteneinschläge geben, wie wir das aus Katastrophenfilmen kennen?
Also, alle diese Vorstellungen sind irgendwie Produkte der menschlichen Fantasie. Genau genommen wissen wir es nicht, wie das sein wird. Man meint oft, heute wären die Naturkatastrophen besonders häufig und besonders schrecklich. Ich weiß nicht, ob das stimmt, denn früher gab es sicher auch Erdbeben, Tsunamis, aber wir haben ja gar nichts davon gewusst. Ob das Ganze heute schlimmer ist als früher oder ob wir nur davon wissen aufgrund der vielen Informationsmöglichkeiten, das kann ich nicht beurteilen. Deshalb würde ich meinen, man sollte nicht in einem übergroßen Pessimismus meinen, es würde heute schlimmer sein. Wie es nun sein wird, ob diese Ereignisse nun realistisch so eintreten, ein Sterne vom Himmel fallen, das weiß ich nicht. Ich kann mir auch andere Möglichkeiten vorstellen, dass sich vielleicht die Menschheit in ihrem Wahn selber vernichtet. Nehmen Sie bloß einmal die Möglichkeit eines Atomkriegs. Das ist gar nicht so erfunden. Also, wie das ausschauen wird, diese apokalyptischen Bilder sind Bilder der Zeit, aber wir dürfen sie nicht zu wörtlich nehmen. Wie es genau sein wird, ist uns eben verschlossen. Wir können nur etwas sagen. Der Herr, also Jesus Christus und Gott, der Vater, wird eben sich als Herr zeigen und das ist eigentlich das Großartige. Und für die Gläubigen, für jene, für die der Herr und sein Gericht nicht etwas Schreckliches ist, für die wird es ein Erlebnis der Freude sein, eigentlich der Hoffnung.
Es sind immer wieder auch Privatoffenbarungen im Umlauf, die Menschen raten, Vorräte anzulegen und die Häuser abzusichern, weil das Weltende mit großen Katastrophen, Stürmen und Überschwemmungen kommen wird. Wie kann man denn Menschen diese Angst vor diesen Offenbarungen nehmen?
Es ist wahrscheinlich irgendwie das Gleiche, wie wenn der Mensch an seinen eigenen Tod denkt. Er weiß nicht, wann wird er sterben, er weiß nicht, wie wird er sterben, wird seinem Tod eine schwere Krankheit vorausgehen oder wird er schnell sozusagen schmerzlos sein Ende finden. Wir sollen hier, meine ich, nicht allzu viel spekulieren. Was wir tun können, das ist, dass wir gläubig leben. Wir sollen leben, indem wir beten, indem wir vertrauen, dass Gott uns nicht allein lässt und dass er uns immer auch die Kraft gibt, eine Not, die auf uns zukommen wird, ob sie nun eine Katastrophe in der Welt draußen ist oder einfach ein katastrophaler Zerfall meines Leibes in einer Krankheit, dass er uns immer die Kraft geben wird, dass wir diese Not bewältigen können im Glauben und in der Erwartung und in der sicheren Erwartung, dass durch dieses Schwere auch wir teilnehmen können an der Erlösung, das heißt mit Erlöser sein können für andere.
Vielen Dank, Professor Zegenaus. Ja. Wenn Sie, liebe Hörer, die Texte im Katechismus der katholischen Kirche mit allen wichtigen Lehraussagen über das letzte Gericht, die Wiederkunft Christi und die Hoffnung auf den neuen Himmel und die neue Erde nochmals nachlesen möchten, dann finden Sie diese Texte ab Nummer 1038 ab Seite 296 in der deutschen Ausgabe des Katechismus von 2003. Gerne können Sie auch die heutige Sendung nochmals bestellen und nachhören bei unserem CD-Dienst unter 08323 96 75 120. Wenn Sie Zugang zum Internet haben, dann können Sie die Sendung auch als Podcast und Download nachhören, und zwar auf der Seite www.horeb.org. Ich bedanke mich bei Ihnen allen fürs Dabeisein, wünsche Ihnen bis zum nächsten Mal alles Gute. Zum Abschluss dieser Sendung bitten wir Professor Ziegenhaus um seinen priesterlichen Segen.
Ja, verehrte Hörerinnen und Hörer, wir hörten, dass der Herr erhoben wurde über die Erde und er segnete sie. Und über dieser ganzen Welt wird immer wieder dieser Segen Christi weitergehen. Und wenn der Priester den Segen gibt, so will er irgendwie vergegenwärtigen in unser Leben das, was Jesus getan hat bei seiner Himmelfahrt, dass er eben die Nähe, seine Nähe nicht abbricht, sondern dass er sagt, ich bin bei euch. So segne euch und bleibe bei euch, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Auf Wiederhören, Professor Ziegenhaus.
Auf Wiederhören.